Hallo und herzlich willkommen zu Data Science mit Milch und Zucker. Mein Name ist René Brunner und ich freue mich, dich in die faszinierende Welt rund um Data Science, Datenanalyse und künstliche Intelligenz zu entführen. In jeder Episode werde ich mit renommierten Experten sprechen und dir praktische Anwendungsfälle sowie die neuesten Entwicklungen aus der Welt der Daten näher bringen. Und das alles in Bezug auf den deutschsprachigen Raum. Also schnapp dir deine Tasse Kaffee, Tee oder was immer du auch bevorzugst und lass uns gemeinsam in die Welt der Daten eintauchen. Mit einer Prise Milch und Zucker. Hallo und herzlich willkommen zur nächsten Episode des Podcasts Data Science mit Milch und Zucker. Ich freue mich heute, Michael Kühne-Schlinkert, Founder und CEO von der Cthulhu GmbH zu begrüßen. Wir haben heute ein ganz spannendes Topic über Federated Learning. Aber zunächst zu dir, Michael. Möchtest du dich kurz nochmal vorstellen?
Ja, natürlich. Ja, erstmal vielen Dank für die Einladung. Kurz zu mir, Michael Kühne-Schlinkert, Gründer und Geschäftsführer von Cthulhu, wie du schon sagtest. Mein Background ist so im Bereich Computer Science und Business Administration. Habe irgendwann mal Virtual Informatik vor langer, langer Zeit im dualen System studiert. Und das Ganze hat mich dann so sehr in den Cloud-Bereich geführt vor vielen Jahren. Und als dann vor so fast 8, 9 Jahren eigentlich der ganze Industrie 4.0-Hype anfing, hat mich das dann auch tatsächlich in diesen ganzen Kontext der so Industrial AI, Industrial Tech gebracht. Ich habe dann mit einigen eigenen Firmen eben erstmal Lösungen entwickelt für Industrieunternehmen. Der eine oder andere kennt vielleicht die KSB, das ist einer der weltgrößten Pumpenhersteller. Vielleicht habt ihr sogar im Keller eine Pumpe von denen. Und für die haben wir zum Beispiel eine Predictive Maintenance Lösung entwickelt. Damals vor gut 7 Jahren war das so die erste Predictive Maintenance Lösung für Industriepumpen, die komplett agnostisch war. Und das war für mich auch tatsächlich so der erste Berührungspunkt mit AI oder in diesem Fall tatsächlich eben Industrial AI. Und da haben wir eben einfach einige Challenges durchlebt und gesehen. Insbesondere, wenn man dann eben so den kleineren Bereich verlässt und nicht mehr mit den Stadtwerken redet, sondern eben mit großen Chemiekonzernen, dann ist das Thema Datenteilnehmen auf einmal ein Riesenthema und extremst komplex. Und wir alle wissen ja, dass wir, damit wir eben Machine Learning-Modelle trainieren können, brauchen wir Daten, vor allem auch gute Daten, die richtigen Daten. Und das war eine ziemliche Herausforderung. Das hat eben das Ganze ein bisschen erschwert, hat für uns die Adaption eben auch erschwert. Und das war tatsächlich dann so der Grund, weshalb wir vor ungefähr 3 Jahren eben aufgrund diesen Learnings, die wir eben in nicht nur diesem Kundenprojekt, das ist eins, was ich jetzt explizit schön beschreiben kann, aber auch in anderen eben gemacht haben, entschieden, okay, da muss es eigentlich eine Lösung für geben. Da muss es eigentlich einen besseren Weg geben und da muss es vor allem auch einen Weg geben, der über ein Research hinausgeht und anwendbar ist für die Industrie. Und das war tatsächlich dann so die Geburtsstunde von eben Cthulhu in der Form, wie wir es heute machen, wo ich dann im Prinzip so die Transition organisiert habe. Ich bin immer für sich immer so ein bisschen das Bindeglied zwischen Business und Tech gewesen, weil ich in beiden Bereichen im Background habe. Genau, und Fokus im Prinzip, wo ich mich eben heute vor allem mit auseinandersetze, ist tatsächlich, wie können wir eben künstliche Intelligenzindustrie wirklich anwendbar machen, vor allem wenn wir eben von groß skalierbaren Systemen sprechen, die sich über mehr als eine Maschine oder einen Standort hinweg erstrecken.
Ja, sehr, sehr spannendes Thema. Gehen wir nochmal, ich denke mal, Industrie 4.0, gehe ich davon aus, dass die Teilnehmer es wissen und auch Predictive Maintenance. Aber was ist jetzt Federated Learning, was du angesprochen hast? Vielleicht können wir da noch ein bisschen eintauchen und auch so ein bisschen in Bezug zu Industrie 4.0. Wie hängt das Ganze damit?
Klar, total gerne. Genau, also normalerweise ist es ja so, wir schauen, dass wir alle Daten sammeln. Wir zentralisieren eben unsere Daten in der Cloud oder trainieren eben lokal unsere Modelle auf unserem Laptop. Das funktioniert in der Industrie nur bedingt. Das erfordert nämlich die Bereitschaft von den Dateneigentümern, dass wir diese Daten überhaupt nutzen können. Und wenn wir uns das so vorstellen, wir haben ja alle so die ganze Thematik eben im Kontext von GenAI mitbekommen, was für Datenmengen teilweise eben genutzt werden, vor allem an Public Data. Die Public Data ist tatsächlich nur ein Bruchteil dessen, was wir eigentlich tatsächlich theoretisch nutzen könnten. Also man geht eigentlich davon aus, dass wir eigentlich so 80-90% der Daten, die es weltweit gibt, gar nicht nutzen können, weil sie eben nicht public sind, weil sie eben privat sind. Und wenn ich jetzt ein gutes Modell in der Industrie trainieren möchte, habe ich genau das Problem, dass ich eben an diese Daten gar nicht rankomme. Und da kommt eben Federated Learning ans Spiel. Anstatt eben alle Daten in die Cloud zu senden und dort unser Modell zu trainieren, gehen wir genau den gegensätzlichen Weg, dass wir eben die KI zu den Daten bringen und dort im Prinzip die Modelle trainieren. Also heißt, wir starten eben mit einem Initialmodell, das wir vielleicht auf Testdaten trainiert haben, auf Daten, die wir in dem Labor erhoben haben, und rollen dann dieses Modell zu unseren unterschiedlichen Maschinen oder Fabriken aus, eben zu den Dateneigentümern, und trainieren dann dort mit diesen Daten entsprechend das Modell weiter und übertragen nachher dann eben nur die Gewichtungen, also die Parameter der Modelle, zurück in die Cloud. Und im einfachsten Fall kann man sich so vorstellen, dass wir dann nachher von diesen Gewichtungen, von den Parametern den Durchschnitt bilden, und das ergibt dann ein verbessertes Modell, was wir dann nachher wieder zurücksenden. Da kann man noch ganz viele unterschiedliche Ebenen einziehen, um Privacy sicherzustellen, um eben auch Modelle zu trainieren, ohne jemals Daten gesehen zu haben. Aber das ist erstmal so der Basis, mit der man im Prinzip startet. Genau der Kontext im Prinzip zur Industrie, das ist genau, was ich im Prinzip meinte. Industrie 4.0 hat ja eben mit sehr simplen Lösungen gestartet, und diese Industrial AI gibt es eben ganz, ganz viele Dinge, die einfach daran kranken, dass sie eben diesen Datenzugang nicht haben. Das ist eben genau der Punkt, wo Federated Learning eben super helfen kann.
Also als Beispiel könnte man es auch nochmal wahrscheinlich das Auto nehmen. Jeder fährt, oder viele fahren jetzt ein Auto, sein eigenes Auto, sitzen drin. Das Auto, ich glaube, früher waren mal so Datenmengen von 1 Terabyte pro Tag. Ich weiß nicht, wie viele das sind, die ganzen Sensoren. Das sind ja Unmengen an Daten. Und die können jetzt ja die Automobilunternehmen normalerweise nicht alle Daten in die Cloud setzen und da die Machine Learning Modelle trainieren, sondern ich würde sagen, in diesem Beispiel, wir schicken dann einfach das Modell in jedes Auto, wird da trainiert, zum Beispiel 1 Million Autos von einem Automobilhersteller in ganz weltweit wird da trainiert. Dann werden die Trainingsergebnisse, die Modelle zum Beispiel zurückgeschickt, ist dann nicht mehr 1 Terabyte, sondern ist dann vielleicht 50 Megabyte, nur mal eine Zahl, und hat das Ganze komprimiert. In der Cloud werden dann nochmal über die Modelle normalisiert sozusagen, dass sie nochmal verallgemeinert werden. Und dann wird das verallgemeinerte Modell praktisch wieder in das Auto zurückgeschickt. Die Daten an sich bleiben dann beim Eigentümer. Dann brauche ich jetzt als Autobesitzer zum Beispiel keine Angst haben, dass meine Daten oder meine Bilder, wie ich im Auto sitze und fahre, sonstige Bilder irgendwie in die Cloud geschickt werden, sondern es bleibt alles schön bei mir im Auto und dann das fertig trainierte Modell kommt.
Ganz genau richtig. Also du sprichst tatsächlich auch eine sehr, sehr wichtige Motivation von vielen unseren Kunden an tatsächlich, denn es ist nicht nur eben der Schutz der eigenen Daten, dass die Daten eben privat bleiben und nicht geteilt werden, sondern tatsächlich auch eben die kosteneffiziente Skalierung. Das ist nämlich genau so ein Punkt, wenn ich mir eine moderne Fabrik nehme, die produziert über 2000 Terabyte an Daten pro Monat. Die kann ich heutzutage technisch in die Cloud übertragen. Die Frage ist, ob das Sinn macht. Und natürlich kann ich da eine Voraggregation machen, ähnliches, aber es ist tatsächlich in solchen Fällen noch viel effizienter und kostengünstiger, eben das vor Ort zu machen. Es gibt noch ganz viele andere Aspekte, die wir eben auch da betrachten, dass eben viele Kunden von uns tatsächlich eben genau zu übergehen sagen, wir können dadurch tatsächlich kosteneffizienter skalieren, weil ich eben genau die Möglichkeit habe, eben mit einem System, wo ich zentral zwar eben die Insights zusammenführe, trotzdem eben dezentral eben die Insights generiere und dadurch tatsächlich insgesamt auch deutlich kosteneffizienter bin. Kann ich gerne nochmal später im Verlauf ein bisschen im Detail eingehen, aber das ist tatsächlich auch ein ganz entscheidender Punkt. Vielleicht wichtig in dem Kontext auch noch bei Federated Learning, es gibt eben so ein paar Punkte eben, warum auch Daten aber nicht geteilt werden. Das ist, glaube ich, auch nochmal wichtig zu verstehen. Geht natürlich zum einen eben dieses Persönliche, also, oder eben auf Unternehmen bezogen. Ich möchte meine Daten nicht teilen, weil ich eben meine Geschäftsgeheimnisse schützen möchte, weil ich eben auch bestimmte Dinge einfach nicht mit anderen teilen möchte, die vielleicht eben in einer ähnlichen Industrie tätig sind. Gibt aber auch tatsächlich ganz viele rechtliche Hürden. Also DSGVO, GDPR ist sicherlich jedem bekannt. Da gibt es auch definitiv Einschränkungen. Es ist dann eher so Richtung Marketing. Da machen tatsächlich auch der eine oder andere von unseren Kunden einige Dinge. Tatsächlich, was viele gar nicht wissen, was ganz spannend ist, Produktionsdaten fallen unter die Exportkontrolle. Also wenn ich Produktionsdaten aus Deutschland nach China exportieren möchte oder in die andere Richtung, muss ich sicherstellen, dass man mit diesen Produktionsdaten nicht dieses Gut nachbauen kann, wenn es denn unter Dual Use fällt. Und unter Dual Use fällt auch eine Maschinensteuerung. Was tatsächlich super spannend ist, bedeutet eben, ich habe tatsächlich auch als Unternehmen diesen Skalierungsaspekt, den ich betrachten muss. Kann ich überhaupt meine Daten über Ländergrenzen hinweg zusammenführen? Was für globale Unternehmen, die vorwiegend diese Technologie aktuell einsetzen, eben ein zentraler Aspekt ist.
Ja, das sind, ich glaube, die Vorteile sind klar. Erstmal die Kosten, zweitens Datenschutz, dann irgendwelche rechtlichen Einschränkungen wie Export, was du gesagt hast. Ich denke mal, das ist ganz klar. Aber es macht ja nicht jeder jetzt Federated Learning. Eigentlich ist es sinnvoll, dass es jeder einsetzt. OpenAI, alle haben noch zentrale Daten. Wo sind dann die Herausforderungen? Warum wird Federated Learning noch nicht eingesetzt? Oder wie gut ist dann die Qualität momentan?
Mhm. Ja, also es gibt diverse Open-Source-Frameworks draußen, die sich aber sehr stark eben auf die Forschung eben konzentrieren. Also sind sehr, sehr research-heavy und da geht es eben vielfach darum, eben einfach den nächsten, noch besseren Algorithmus zu entwickeln, der diese Modelle zusammenführen kann. Die Herausforderung ist tatsächlich aber gar nicht mal dieser Algorithmus, der die Modelle noch besser zusammenführt. Die Herausforderung ist tatsächlich eher, wenn ich ein verteiltes System betrachte und wir bewegen uns hier einfach im Bereich der verteilten Systeme und wir haben ein verteiltes Problem. Und ich möchte trotzdem noch die Privatsphäre dieser Daten, Eigentümer dieser Locations sicherstellen, weil ich vielleicht gar nicht in die unterschiedlichen Fabriken reinsehen darf. Vielleicht biete ich eine Lösung meinen Kunden an. Dann wird dieses Problem deutlich komplexer, wenn ich im Prinzip blind eben denen sagen muss, hey, du musst jetzt das und das machen, damit du meine Lösung nutzen kannst. Das funktioniert dann, wenn ich im Prinzip mich in einem sehr homogenen Umfeld bewege. Tatsächlich verwenden wir alle bereits Federated Learning auf unseren Smartphones. Also Apple nutzt das, um diese Wortvorschläge zu trainieren. Da haben wir aber eben ein Umfeld, was überall gleich ist. Überall ist das Betriebssystem gleich, überall ist die Hardware verhältnismäßig gleich. In der Industrie ist es alles anders. Und das ist genau die Herausforderung. Ich heiße, ich bewege mich in einem sehr, sehr heterogenen Umfeld, wo jede Fabrik anders ist. Ich habe überall unterschiedliche Maschinen. Diese Heterogenität, die ich in vielen Bereichen vorfinde, macht es eben extrem komplex, weil ich dann mich damit auseinandersetzen muss, wie bereite ich denn die Daten auf, ohne dass ich die Daten sehe. Wo läuft denn überhaupt nachher mein Stück Software? Also wir sprechen da vom Agent, der direkt in den Datenquellen läuft. Muss der jetzt erstmal sich eine GPU anschaffen? Kann ich da mich auf vorherige Infrastruktur eben connecten? Und ich möchte im Endeffekt vermeiden, dass ich mehr Aufwand nachher produziere und jeder nachher ein eigenes IT-Projekt erstmal macht. Und damit wir es nachher dann wieder treffen und sagen, okay, jetzt machen wir Federated Learning, dann hätten wir auch direkt alles in die Cloud schicken können. Das ist genauso ein bisschen diese Problem, diese ganzen Hürden. Wie kann ich die Daten aufbereiten auf eine Art und Weise, dass ich sie eben nicht sehen muss? Das ist eine sehr, sehr große Hürde, wo eben viele aktuell eben dran scheitern und dann natürlich auch genau der Punkt, ich muss überhaupt erstmal einen gewissen Datensatz haben, um zu starten. Und daran wird es tatsächlich auch, dann krankt es teilweise auch, das ist dann vor allem in so den Bereichen, wo wir entlang von Wertschöpfungsketten im Prinzip lernen. Das ist der vertikale Case, können wir auch gerne nochmal drauf eingehen, funktioniert ein bisschen anders als den wir zuvor beschrieben haben.
Ja, ich hätte da jetzt nochmal zwei Fragen oder zwei Richtungen. Einmal hast du gesagt, Apple macht das, Federated Learning, weil das Betriebssystem gleich ist. Also da würde ich auch nochmal ein bisschen gerne, können wir ein bisschen tiefer gehen und danach nochmal einen anderen Stream mit Heterogenität, dass es viele Unterschiede gibt. Zuerst nochmal mit den Apple Word-Vorschlägen oder was ist da das State of the Art, wenn man gleiche Systeme hat mit Federated Systeme? Gibt es da bestimmte Algorithmen oder wie wird man da vorgehen, wenn man von der Idealwelt sprechen würde?
Genau, also von der Idealwelt, habe ich meistens auch schon mal ein erstes Modell, was ich im Prinzip trainieren kann. Also Federated Learning macht vor allem auch dann Sinn, wenn ich eben ein Deep Learning Modell habe, wenn ich jetzt im Bereich von Decision Trees mich bewege oder auch mechanistische Modelle, kann ich es anwenden. Der Benefit ist längst nicht so groß, als wenn ich wirklich ein Modell habe, was fortlaufend lernt. Und anwendbar ist es im Prinzip für jedes Deep Learning Modell. Da muss man ein bisschen schauen, was man für ein Framework verwendet, ob ich durch das Framework entsprechend irgendwelche Limitierungen habe. Wir haben uns aber bewusst so aufgestellt, dass wir komplett agnostisch agieren. Ist auch eine Denkweise, die im Open-Source-Bereich da recht gut Verbreitung findet, dass viele eben genau diesen Ansatz eben auch folgen und das ähnlich machen. Das heißt, wenn ich ein erstes Modell habe, muss ich natürlich schauen, dass mein Agent, der an den Daten läuft, entsprechend auf dieser Plattform jeweils laufen kann. Wenn wir jetzt im Apple-Bereich bleiben, habe ich natürlich gewisse Einschränkungen, die einfach durch die ganze Developer-Umgebung für iOS eben kommen, mit Swift beispielsweise, was da eben angeboten wird an Libraries. Grundsätzlich brauche ich natürlich einen Deployment-Mechanismus, um den Agent auf das Device zu bekommen, was oftmals, also wenn wir eben auch so ein Punkt ist, wo Open Source Frameworks eben leider noch nicht die Mechanismen mitliefern. Da muss ich dann mir andere Lösungen suchen, um dann genau den dahin zu deployen. Aber wenn ich ihn da installiere, dann habe ich ihn eben auf dem System und dann ist genau die Frage eben, habe ich jetzt eben wirklich homogene Eingabedaten? Also sind die Daten bereits aufbereitet? Und in der idealen Welt sind sie natürlich bereits so, dass ich direkt als Input-Features eben verwenden kann, um dann direkt das Modell zu trainieren. Sonst kommt natürlich noch genau dieses Thema der ETL-Pipelines. Dazu ist genau dieses Thema was mit Heterogenität, was ich eben angesprochen habe. Aber in der relativ simplen Welt kann ich tatsächlich eben einfach mir lokal auch einfach meinen Federated Learning Server starten, mehrere Agents, die sich daran connecten, um das erstmal so lokal zu simulieren. Das ist tatsächlich super simpel, um überhaupt mal zu starten, vor allem, wenn ich eben einen gleichförmigen Datensatz habe.
Das hört sich spannend an. Also praktisch, es gibt diese Agent-Software, die ist Open Source, oder genau, und man kann die einfach...
Genau, im Prinzip, es gibt mehr Open Source Frameworks für Federated Learning, die sich eben auf den Research-Bereich konzentrieren. Also Flower ist so eins der bekanntesten, also FedML. Genau, die starten im Prinzip alle da, wo sie sagen, okay, du gibst mir die richtigen Eingabedaten. Also funktionieren eben für so homogene Systeme eben alle sehr gut und sind eben sehr gute Möglichkeit, mal was zu starten, ist, wenn ich einen Bereich eben vielleicht gerade überhaupt erstmal Fuß fassen möchte oder im Bereich vielleicht meine Thesis schreibe, dann ist das eine super Möglichkeit, überhaupt mal eben vor allem so im Linux-Umfeld oftmals dann eben zu starten. Der eine oder andere bietet auch einen Port für Android, iOS an. Genau, aber wenn man starten möchte, ist das definitiv so der Weg to go. Und genau dieser Agent, den ich beschreibe, ist dann für sich, ist einfach der Client, der da läuft, wo die Daten sind. Und das kann es einfach mein Laptop sein, wo ich zwei Datenquellen habe. Und die Datenquelle kann eine CSV-Datei sein, kann eine SQL-Datenbank sein. Genau, wenn ich es mir ganz simpel machen möchte, starte ich eben einfach erstmal mit irgendeinem CSV-Datensatz, den ich von Kaggle nehme. Und da gibt es auch tatsächlich Datensätze, die für Federated Learning geeignet sind. Wir stellen auch beispielsweise einen bereit. Ich meine, das auf GitHub und Kaggle zu finden, eben spezifisch für Machine Tools, wo es um so Zerspannung geht. Aber es ist auch relativ mit einfachem Aufwand möglich, eben so einen Daten, einen nicht federated Datensatz eben einfach zu teilen, um überhaupt erstmal zu starten.
Das hört sich sehr spannend an. Und wenn wir jetzt noch mal eine Frage hätte ich dazu noch, die letzte in dem Bereich. Gibt es dann, man kann ja wahrscheinlich nicht jeden Algorithmus nehmen. Also man kann jetzt nicht sagen, ich nehme die TensorFlow Library, ich habe hier meinen Algorithmus mit in der Cloud, mit zentralen Daten trainiert und ich schmeiße ihn einfach rüber in den Agent rein, sondern wahrscheinlich hat der Agent nur bestimmte Algorithmen und eine eigene Library, nur eine Auswahl von Algorithmen, die dann im Federated Learning eingesetzt werden können. Oder kann man wirklich einfach sagen, ich nehme einen beliebigen?
Also man kann dann für sich schon, also es hängt immer nachher vom Framework ab im Prinzip. An für sich kann man schon jeden beliebigen Algorithmus nehmen. An für sich funktioniert da auch so ziemlich alles im Deep Learning-Umfeld, wo man aber eben sich mal fragen muss, wie sinnvoll ist das. Also ein Thema, was mit Federated Learning gerade sehr viel zusammengebracht wird, was ich aber sehr kritisch sehe, ist eben einfach LLMs. Wenn ich mich in dem Bereich bewege und über Large Language Models nachdenke, da ist Federated Learning nicht die richtige Lösung, weil ich dann nachher eben einfach wahnsinnig große Modelle habe, die ich hin und her schicke, wo ich dann eben genau diesen Vorteil von ich shake weniger Daten durch die Gegend eben einfach komplett verliere. Wenn wir aber alles im Bereich von Predictions, im Prinzip mache, also sei es eben Regressionsmodelle oder Klassifizierungsmodelle, da bin ich eigentlich nicht eingeschränkt und ich kann eben da auch tatsächlich ziemlich agnostisch eben sei es Scikit, TensorFlow, PyTorch verwenden. Ich muss teilweise schauen, wenn ich sage, okay, ich habe schon meinen Stack und ich arbeite jetzt vielleicht ganz gern mit Scikit, muss ich ja mal gucken, welches Framework unterstützt es denn. Aber es gibt auf jeden Fall Frameworks, Open Source Frameworks draußen, die im Prinzip auch mit Scikit arbeiten können. Es gibt ein paar, die auch komplett agnostisch sind, somit habe ich da gar nicht so die großen Einschränkungen. Wenn ich eben aus einem anderen Bereich komme, wo ich eben nicht Deep Learning mache, da muss ich mich dann eher fragen, kann ich das, macht das Sinn, wird das unterstützt und da, da gibt es eben eher so die Schwierigkeiten.
Und wie läuft das ab? Also, wie ich es verstanden habe, man kann der Decision Tree oder die lineare Regression, bleiben wir im einfachen Beispiel, wird Scikit-Learn Library, wird im Agent installiert und wird dann lokal trainiert auf dem Handy-Device zum Beispiel. Und dann werden die Ergebnisse zurückgeschickt oder das Modell an den zentralen Server sozusagen. Und dann muss ja von zwei Handy-Devices ganz aggregiert werden. Und das macht dann der Agent. Der hat dann wahrscheinlich einen eigenen Wrapper.
Genau. Guter Punkt, dass du es anbringst. Okay, ich dachte, das hätte ich einmal erwähnt, aber gut, dass du es anbringst. Genau, also die Agents übertragen im Prinzip das Modell, also die Parameter von dem Modell, und wenn man es genau betrachtet, ist es an für sich eben auch einfach das Delta, ne? Also ich übertrage jetzt nicht mal das gesamte Modell, ich übertrage das, was eben auch wirklich dann sich verändert hat, und das ist eben genau die Schwierigkeit, dass ich wenn ich im Bereich des Decision Trees bin, habe ich immer eine Momentaufnahme, das heißt, ich übertrage da tatsächlich jedes Mal die komplette Decision Tree, weil ich nicht eben fortlaufend trainieren kann, wie eben den neuronales Netz. Was ich dann mache, ist, dass ich dann in der Cloud im Prinzip das Ganze zusammenfüge. Und da war in der Cloud, also das ist im Prinzip der Federated Learning Server, da bieten die unterschiedlichen Frameworks, bieten dafür entsprechend Server. Es gibt einige Plattformen in dem Bereich, wie unsere, die sowas anbieten. Die fügen das zusammen. Und das nennt man Strategien. Das sind sogenannte eben Federated Learning Strategien, die im Prinzip die Modelle kombinieren. Und da kann ich unterschiedliche Dinge machen. Das kann im einfachsten Fall ein sogenanntes Federated Averaging sein, was auch in sehr, sehr vielen Bereichen extremst gut funktioniert. Kann aber eben auch eine speziellere Strategie sein, insbesondere dann, wenn ich eben in andere Modellarten vielleicht auch verwende. Da muss ich überlegen, okay, passt diese Strategie gerade hier zu? Im Deep Learning-Umfeld wird, wie gesagt, eben vor allem Federated Averaging verwendet. Wir haben zum Beispiel noch so ein Clustering bei uns drin, wo wir im Prinzip die Veränderungen der Modelle über die Zeit betrachten, um einfach zu schauen, welche passen eben auch von ihren Optima nachher wirklich dann zusammen, weil wenn ich nachher irgendwie beide komplett auseinanderliegen habe und dann den Durchschnitt bilde, dann habe ich vielleicht auch nichts gewonnen. Da in die Richtung gibt es eben Strategien, also da gibt es ein paar unterschiedliche, und diese Strategieauswahl, die muss natürlich zum Algorithmus passen. Genau, aber für gewöhnlich die allermeisten Cases, die man so findet, nutzen eigentlich das Federated Averaging, und das funktioniert auch an für sich extremst gut. Das ist tatsächlich aber auch genau der Bereich, den ich eigentlich angesprochen habe, wo eben sehr viel Research stattfindet. Also das ist genau der Bereich, wo es sehr viele Thesen, Dissertationen zu gibt, die sich damit auseinandersetzen, wie kann ich eben in dem Bereich noch Optimierungspotenzial rausholen, weil man natürlich man davon ausgeht, es gibt eben noch andere Möglichkeiten, ein noch besseres Modell zu trainieren, als eben der einfachen Logik zu folgen, wenn ich den Durchschnitt der Masse bilde, bin ich besser. Natürlich validiert nachher der jeweilige Agent für sich dann auch nochmal, je nach Implementierung eben, ist das jetzt eine Verbesserung für mich? Das ist zum Beispiel das, was wir machen, das ist eine Art Blue-Green-Deployment, von den Modellen zu verifizieren, bringt dieses Modell, diese Modelliteration jetzt überhaupt etwas für mich? Oder passt da auf meinem Testdatensatz, stelle ich fest, aufgrund des Maschinen-Setups, was ich vielleicht jetzt hier gerade für meinen Prozess fahre, stelle ich fest, hey, ich kann damit viel schlechter die Qualität vorhersagen vielleicht. Nutze ich eher das vorherige. Das hängt aber dann sehr davon ab, wie der Agent implementiert ist und wie ich entsprechend in dem Bereich dann nachher dann aufgestellt bin. Das ist sicherlich etwas, wo man auch dann ein Stück weit schauen muss, passt das Framework zu meinem Anwendungsfall?
Das ist dann die Aufgabe des Data Scientists, dass man dann das ganze Feintuning macht. Also es wird auch, die Data Scientists werden auch nicht arbeitslos, wie alle sagen, dass es alles automatisiert wird mit einer Grid Search. Nein, es kommen dann hier wieder neue Bereiche dazu, neue Themen, neue Forschung mit dem Federated Averaging zum Beispiel oder Algorithmen, Auswahl, Tuning, also das Kernaufgaben. Mhm.
Ist tatsächlich auch ein spannender Bereich, können wir auch gleich mal drauf eingehen. Dieses Automatisierungsthema beschäftigt uns nämlich tatsächlich auch sehr, sehr stark, als tatsächlich eher aus der Privacy-Perspektive. Aber stellen wir vielleicht mal hinten an, du hattest gerade auch noch ein paar andere Punkte auf deiner Liste.
Ja, können wir gerne, wenn wir gerade dabei sind, springen wir gleich rein. Ich hatte noch einen anderen Punkt, ich habe es noch notiert, können wir dann gleich nochmal zurückspringen.
Mhm. Genau, also wo wir von Automatisierung sprechen, also viele von deinen Zuhörern werden sicherlich schon von AutoML gehört haben, wo es eben vom Kern her einfach auch darum geht, Domänexperten zu enablen oder eben Data Scientists eben auch so ein bisschen die Arbeit einfach zu erleichtern, um schneller bessere Modellarchitekturen zu finden, vereinfacht gesagt. Wir haben diesen Ansatz genommen und das Ganze ein bisschen weitergedacht, eben auf, und nennen das Federated Auto Federated Machine Learning, also AutoFL. Und das Spannende dabei ist im Prinzip, wie man eben auch darüber nachdenken kann, ist, dass man sagt, okay, wenn ich eben auf solchen Daten Modellteile trainiere oder gesamte Modelle komplett automatisiert, dann brauche ich die Daten ja gar nicht mehr sehen. Heißt, ich kann im Prinzip das als für eine Privacy-Mechanismus sehen. Und das ist genauso ein bisschen bei uns die Herausforderung gewesen, dass wir tatsächlich für einen Kunden Modelle entwickeln sollten und der wollte uns die Daten nicht zeigen. Und ihr ist doch hier Privatsphäre und ihr schützt doch die Daten. Wieso soll ich denn euch meine Daten mal offenlegen? Und was wir jetzt entsprechend da machen, vor allem auch ganz viel in solchen verteilten Szenarien, wo eben jeder im Prinzip einen Teil des Modells hat, wenn ich so an Prozesse denke, wo jeder einen Prozessschritt hat, die da eben einen Datenbestand und somit auch nachher eben ein Teil, der nachher ein Gesamtmodell bildet. Der eine vielleicht produziert das Material, der nächste verarbeitet das Material, also ganz simpel gesagt. Keiner möchte irgendwie Informationen hergeben, weil beides ist top secret, wie das jeweils passiert. Dann kann ich gar kein Modell trainieren. Was man eben auch machen kann in diesem Federated Learning Kontext ist, dass man eben da hingeht und sagt, hey, ich nutze jetzt im Prinzip AutoML und trainiere auf diesen Daten ein Layer, um überhaupt ein erstes Modell zu haben, ohne diese Daten jemals gesehen zu haben, um das dann im Prinzip als Basis nehmen, nachher ein Modell so komplett blind im Prinzip weiterzuentwickeln. Das funktioniert tatsächlich erstaunlich gut und ist im Prinzip nochmal eine andere Blickwinkel auf dieses ganze AutoML-Thema, aber führt natürlich auch nicht dazu, dass die Data Scientists arbeitslos werden. Es führt eher dazu, dass man eben einen Prozessschritt automatisiert, den man sonst eben gar nicht lösen könnte, weil er eben aus Privacy-Gründen eben sonst nicht hätte stattfinden können.
Ja, sehr schöne Erklärung nochmal. Dann springen wir jetzt aber weiter nochmal zurück zu dem Punkt, wo wir abgebogen sind. Einmal war das jetzt die ideale Welt mit dem Installieren von den Algorithmen. Ich glaube, die Krux liegt hier, wie gesagt, im Federated Learning, vielleicht ein bisschen in Richtung AutoML. Jetzt gehen wir dann in die echte Welt sozusagen. Ich glaube, auch bei Automobilfirmen ist es wahrscheinlich dann diese ideale Welt. iPhone ist es die ideale Welt, weil die Betriebssysteme ja konfigurieren können, mehr oder weniger. Aber im Industrie 4.0-Umfeld, wie du schon gesagt hast, da gibt es dann verschiedene Maschinenhersteller, verschiedene Versionen, die haben vielleicht keine GPU. Datensätze sind unterschiedlich. Man kennt das, jeder, der wahrscheinlich mit denen gearbeitet hat. Standard wird zwar eingesetzt, aber ein Entwickler macht mal hier was, dann da, dann hat man andere Datensätze. Was sind da die Herausforderungen dann, wenn man sagt, man hat dieses heterogene System?
Genau, also die Herausforderungen sind natürlich tatsächlich eben zunächst erstmal überhaupt mit den Daten überhaupt zu arbeiten. Also ich muss an für sich mit einer sehr unterschiedlichen Umgebung umgehen und habe eben teilweise die Daten dann vielleicht in einer SQL-Datenbank vorliegen, woanders habe ich sie vielleicht im CSV und am nächsten habe ich dann eben eine ganz unterschiedliche Art von Manufacturing Execution System. Das heißt, die Datenquellen sind erstmal extrem divers. Also ich muss erstmal überhaupt dann umgehen können, dass mir die Daten aus ganz vielen unterschiedlichen Quellen zu bereitgestellt werden, das auf unterschiedliche Arten und Weisen. Dann, wenn ich jetzt die Datenquellen angebunden habe, weil ich ganz viele Konnektoren vielleicht geschrieben habe oder bereits mitbringe, habe ich da unterschiedliche Daten drin. Das heißt, ich muss jetzt eben entscheiden, wie kann ich denn diese Daten so aufbereiten und eben auch nachher die Gemeinsamkeiten finden. Also was da extrem wichtig ist, eben auf eine sehr, sehr gute Art und Weise eben wirklich ein Modell zu entwickeln, was generalisiert. Was wir inzwischen machen, wir stellen unseren Kunden einen Generalisierungslayer bereit, der eben genau das macht und im Prinzip eben Daten, die eben keine gemeinsame Basis haben, aber das gleiche Problem beschreiben, eben erstmal auf eine gemeinsame Foundation stellt. Sowas ist extrem wichtig, denn oftmals bewege ich mich einfach in unterschiedlichen Wertebereichen, weil ich vielleicht einen Teil produziere, was genau den gleichen Prozessschritt eigentlich inne hat, aber vielleicht einen anderen Durchmesser hat. Ein ganz simples Beispiel vielleicht Herstellung von Rohren. Ich kann so Kunststoffrohre, kennen wir alle, gibt es in unterschiedlichen Durchmessern. Die werden auf unterschiedlichen Gerätschaften gefertigt. Und ich kann das gleiche Kunststoffrohr auf, das sind sogenannte Extruder, also da wird quasi Kunststoff kontinuierlich in so eine Art Form gepresst, das läuft durch eine Spule durch und die gibt es in klein und die gibt es in ganz groß. Also ein Kunde von uns hat welche, das ist im Prinzip die gleiche Baureihe, unterschiedliche Dimensionen von, ich glaube, das war das kleinste, glaube ich, irgendwie so 2 Zentimeter bis zu irgendwie 50 Zentimeter gleiche Baureihe. Heißt, grundsätzlich muss es da eigentlich Gemeinsamkeiten geben in diesem Prozess. Und vor allem ist dann noch die Sache, okay, wie verändert sich das denn, wenn ich einmal ein anderes Material habe? Heißt, ich habe im Prinzip, ist genau die Herausforderung auch zu schauen, wie finde ich denn überhaupt diese Gemeinsamkeiten zwischen diesen unterschiedlichen Prozessen, wenn ich die Daten gar nicht so direkt sehe und bereite dann die Daten vom Modell auf. Also ganz, ganz viele, wie geht denn das überhaupt? Wie starte ich? Und das ist, was wir im Prinzip deswegen machen, ist, dass wir eben die Datenaufbereitung im Prinzip immer mit dem Modell ausliefern. Also wir sprechen davon Federated Data Pipelines. Und damit ermöglichen wir im Prinzip die Daten für die jeweiligen unterschiedlichen Datenquellen komplett custom aufzubereiten. Und das ist im Prinzip ein Schritt, den der Domain-Experte im Prinzip machen kann, auf Basis von so einer Art Schemata, was er bekommt, um dann zu sagen, okay, wie mappe ich das denn? Und das ist im Prinzip genau dieser Data Preparation-Teil, der eben oftmals so diese 80% in so einem Data Science-Projekt aufnimmt. Den haben wir in diesem Fall eben komplett dezentral. Und weil wir dezentral haben, müssen wir irgendwie ihn vereinfachen. Das heißt, wir geben eben den extrem viel Tooling bereiten. Das ist genau der Punkt, der Kernpunkt, weshalb eigentlich Federated Learning Industrie noch nicht so stark adaptiert ist, weil viele eben genau auch sehen, hey, ich habe jetzt Research gemacht, wie kriege ich das ins Feld? Und das ist eben genau einer der Kernaspekte, zu sagen, okay, ich kann eine Pipeline eben aufbauen. Also wir orientieren uns dann im Prinzip am Onyx-Standard, könnten sagen, wir haben im Prinzip die aus Privacy-Perspektive sicheren Operationen aus Pandas nach Onyx exportiert und ermöglichen damit im Prinzip föderiert Pipelines zu entwickeln. Also kann man sich das ein bisschen vorstellen, wenn man die unterschiedlichen Tools kennt, was der eine oder andere sicherlich tut, eben genau mit der Idee, die Notation möglichst vertraut zu halten und möglichst auf eine Art und Weise zu machen, dass eben auch ich wenig Expertise brauche, um zu sagen, wie komme ich denn von A nach B. Das ist genauso ein bisschen der Punkt. Wir arbeiten auch sehr, sehr viel mit Metainformationen und Pipeline-Generierung, eben also quasi auf der Learnings von den vorherigen. Aber das ist genau der Schritt, dass ich erstmal schauen muss, wie komme ich von unterschiedlichen Input-Daten zu den gleichen Input-Features. Die teilweise habe ich vielleicht den Datenpunkt direkt vorliegend. Beim anderen muss ich vielleicht eine Konvertierung machen von im Imperial-System ins Metrische, beim nächsten muss ich vielleicht eine Fourier-Transformation machen und beim nächsten ist es dann noch komplizierter, was ich machen muss. Aber ich möchte eben zum gleichen Input kommen. Das ist genau der spannende Teil, wo wir im Open-Source-Umfeld leider noch nicht so dieses Tooling finden und genau das ist auch der Punkt, weshalb wir uns eben auch genau auf diesen Bereich eben konzentrieren. Denn wenn ich diese gleichen Daten habe, ist genau der andere Punkt eben, dass ich einfach das Ziel habe, nachher möglichst ein Modell zu haben. Weil das ist auch ein ganz entscheidender Punkt eben in der Industrie, wenn ich von Heterogenität spreche. Ich möchte nicht wenn ich 20 unterschiedliche Prozesse, 20 unterschiedliche leichte Variationen eines Prozesses oder einer Maschine habe, nachher 20 Modelle haben, weil das einfach ein Kostentreiber ist. Das kann ich eben, aber im Research kann ich das machen, wenn ich es nicht betreibe, wenn ich es nicht production ready habe, wenn ich sowas betreibe, wenn ich sowas skaliere, habe ich eben Entwicklungs-, Integrations- und Operation Costs, die durch die Decke gehen und nachher dazu führen, dass ich überhaupt keinen positiven ROI nachher habe. Also ich kann das nachher nicht mehr kosteffizient betreiben. Und genau, das ist eigentlich sind so die entscheidenden Aspekte da.
Also zusammengefasst kann man eigentlich sagen, wahrscheinlich zwei Punkte. Zum einen hast du ja angesprochen gehabt mit GPU, unterschiedliche Hardware, Software oder zieht ihr eine Standard-Layer rein. Das kann man sich ein bisschen vorstellen, wahrscheinlich wie ein Docker-Container. Man hat hier die App, packt die Sachen rein und das wird dann deployed. Sehe ich jetzt kleine Herausforderungen, man muss halt GPU installieren, ist jetzt nicht so einfach, aber hört sich jetzt doch einfacher an als der zweite Teil. Zweite Teil, wie du gesagt hast, dann die Federated Data Pipeline und das Data Mapping. Und ich glaube auch, wenn man da jetzt wirklich tausende von Devices hat, ist das wahrscheinlich schon die größte Herausforderung, wie man das Ganze mappt, manuelle Arbeit. Vielleicht gibt es auch Zukunft, wird es wahrscheinlich auch Automatisierung geben, Machine Learning Algorithmen, um das zu unterstützen. Ich glaube, das ist dann die riesen Herausforderung in dem Bereich.
Genau, also wenn Interesse besteht, kann man das auch gerne mal bei uns auf der Plattform ausprobieren, das Ganze. Wir haben da so eine kostenlose Evaluation-Lösung. Aber was wir im Prinzip auch genau machen, wo wir hingehen, das ist auch im Prinzip genau der Punkt, den du angesprochen hast. Also es geht bei uns gerade auch mehr und mehr in die Richtung, eben Automatisierung eben einzuführen, eben auch tatsächlich eben eher Vorschlagsgenerierung eben, wie so eine Pipeline aussehen kann, eben auf Basis von einem eigenen Modell, was wir trainieren. Einfach vor dem Hintergrund, dass man eben in den Fabriken unterschiedliche Kompetenzen hat. Und das ist genauso eigentlich der Punkt. Ich kann so eine Lösung in der Industrie eben nur dann skalieren, wenn ich eben auch das Anforderungsprofil so halte, dass ich die jeweiligen Skills jetzt in den Fabriken vorfinde. Und ich kann jetzt nicht erwarten, dass jeder meiner Anwender, der eine Maschine vielleicht von mir kauft und eine Maschine von mir einsetzt, ein eigenes Data Science Team vorhält, damit er meine Lösung einführen kann. Das wird nicht funktionieren. Das heißt, ich muss gucken, dass ich genau da eben solches Tooling eben an die Hand gebe, um eben auch Domain-Experten oder eben unerfahrene Teams eben zu enablen, weil das eben ganz entscheidend ist für die Adaption von solchen Lösungen.
Ja, sehr schön. Wir sind jetzt schon ziemlich weit mit der Zeit, kommen jetzt zum Ende vielleicht nochmal. Darfst du die Use Cases oder eure Kunden sagen, allgemein, für welche Firmen das macht? Du hast vorher schon gesagt, das sind relativ große Kunden, das sind schon bestimmt wichtige Projekte.
Genau, ja, ich kann gerne ein paar Beispiele geben. Also einer unserer größten Kunden ist beispielsweise die Siemens. Siemens ist sicherlich im einen oder anderen eben auch bekannt als Unternehmen für Industriesteuerung und die wir sagen im Prinzip für die mit unserer Lösung weltweit die Qualität von deren Leiterplatten her, von PCBs. Also da ist ein bisschen die Herausforderung, diese Leiterbahnen werden da drauf gedruckt und ich weiß dann für sich am Ende des Prozesses erst wirklich sicher, ob die wirklich gut sind. Und wir nutzen im Prinzip da die Daten am Ende des Prozesses und am Anfang, um dann nachher ein Modell zu trainieren über mehrere Standorte hinweg, was es ermöglicht, am Anfang des Prozesses eben die Qualität mit einer extremst hohen Genauigkeit vorherzusagen. Und das Ganze wird an mehreren Standorten eingesetzt. Auch gerade im Rollout nach China, eben genau vor der Motivation her, dass Siemens da eben genau an der Punkt in einer Situation ist, dass diese Daten eben von den unterschiedlichen Standorten nicht einfach zusammengeführt werden können. Weil so eine Siemens-Steuerung kannst du eben auch andere Dinge machen. Das fällt tatsächlich unter Dual-Use. Heißt, wir sind genau da in diesem Kontext und wir haben eben auch sehr, sehr viele Daten, die anfallen. Und genau, das ist so im Prinzip so einer unserer größten Kunden, Stichwort Predictive Quality Control. Gibt noch ein paar andere, Arburg beispielsweise, Spritzgussmaschinenhersteller oder die BASF, großer Chemiekonzern, mit dem wir zusammenarbeiten. Genau, die gibt's. Also sind vor allem eher so sehr große Mittelständler oder Großkonzerne, die in dem Bereich unterwegs sind. Wobei wir gerade dabei sind, auch tatsächlich für bestimmte Anwendungsfälle mit Kunden im Prinzip so Art, wir nennen es AI Alliances aufzubauen, weil du im Prinzip in bestimmten Bereichen es total Sinn macht, eben zu kollaborieren. Und das ist genau so ein anderer Punkt. Federated Learning wird auch, hat auch einen sehr großen kollaborativen Aspekt. Und wenn ich jetzt in einem Bereich ein sehr gutes Modell trainiert habe, was für mich kein, jetzt nicht mein USP ist und nicht jetzt dazu führt, dass wenn ich da Wissen überteile, eben meinen Wettbewerbsvorteil komplett verliere, kann es eben Sinn machen zu kollaborieren, wie zum Beispiel das Drucken von Leiterbahnen, so ein wichtiger Prozessschritt mit einer hohen Fehlerquote und das sind so Bereiche, wo wir jetzt auch gerade dabei sind, eben für so Alliances aufzubauen mit Unternehmen, die quasi im Prozess eben auf deutlich kleinerer Ebene fahren, aber eben nicht selber eben so ein Modell trainieren würden, um denen im Prinzip auch die Integration dazu ermöglichen. Und genauso für sich sind es eben oftmals Unternehmen, die entweder unsere Lösung nutzen, um internes einzusetzen auf globaler Ebene oder eben um eben einen Service deren Kunden anzubieten, wie zum Beispiel eine Arburg das macht. Im Spritzgussbereich werden Daten sehr ungern geteilt, spricht oftmals auch so ein bisschen so von Alchemie, wie dann dieser Prozess ausgeführt wird, dass nachher die PET-Flasche auch genauso aussieht, wie sie aussieht. Das steckt extrem viel Wissen drin, soll man gar nicht meinen. Und genau dieses Wissen wollen eben die Leute, die Unternehmen, die eben diese Maschinen einsetzen, einfach schützen. Und das ist eben genau etwas, was man eben auch sehr schön durch solche Lösungen im Prinzip abdecken kann, wo man dann die Privatheit der Daten eben einfach sicherstellt, indem sie dann wirklich auch lokal bleiben beim Dateneigentümer.
Sehr schön. Wir kommen jetzt auch zum Ende. Wir sind schon weit über der Zeit. Ich denke, wir haben sehr viele Insights bekommen. Warum sollte Federated Learning eingesetzt werden? Was sind die Vorteile? Wie wird es ausgerollt? Was sind die Anforderungen bei Industrie 4.0 und recht viele Insights, Use Cases und so weiter. Also vielen Dank, Michael, für die wertvollen Infos über Federated Learning.
Sehr gerne. Hat Spaß gemacht.
Das war's für heute in Data Science mit Milch und Zucker. Ich hoffe, du hattest eine lehrreiche und unterhaltsame Zeit mit uns. Vergiss nicht, den Podcast zu abonnieren, um die zukünftigen Folgen nicht zu verpassen. Teile ihn auch gerne mit deinen Freunden und Kollegen, die sich für Data Science interessieren. Wenn du Fragen hast oder dich einem bestimmten Thema brennend interessierst, dann schreib mir einfach gerne eine Nachricht. Du findest mich auf LinkedIn, wo ich dich auch immer über neue spannende Themen rund ums Thema auf dem Laufenden halte. Zum Beispiel mit meinem neuen Buch Python Schritt für Schritt programmieren lernen. Außerdem findest du meine erfolgreichen Data Science Kurse auf Udemy. Du siehst, wir wissen, was wir tun, wenn wir wieder eine spannende Folge unseres Podcasts veröffentlichen.
Vielen Dank für deine Zeit und dass du Teil unserer wachsenden Community bist. Bis zur nächsten Episode von Data Science mit Milch und Zucker.